Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf euch alle ganz herzlich zu unserem neuen Podcast Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums Esslingen, begrüßen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum und heute freue ich mich, dass ich ganz, ganz viele Menschen aus verschiedenen Orten zu Besuch habe. Wir haben nämlich das Thema Rauchen, Rauchentwöhnung und was macht das Rauchen mit mir, mit meinem Körper und welche Folgen kann das haben? Und was kann ich auch tun, um das Rauchen wieder loszuwerden? Das ist unser großes Thema heute. Das ist ein Thema, das viele Menschen aller Altersgruppen beschäftigt und auch uns in der Klinik sehr beschäftigt. Und zwar nicht alleine, sondern im Rahmen eines großen Lungenkrebszentrums, in dem wir mit anderen Kliniken verbunden sind. Das ist unter anderem neben uns, dem Klinikum Esslingen, die Ludwigsburger Kolleginnen und Kollegen. Da freue ich mich sehr. Meine erste Gesprächspartnerin ist nämlich aus Ludwigsburg, kommen wir gleich dazu. Dann sind wir verbunden in dem Thema mit Ostfildern-Ruid, mit den Medius-Kliniken. Mein zweiter Gesprächspartner ist von dort. Und wir haben noch die Kolleginnen und Kollegen aus Göppingen mit dabei. Wir bilden einen großen Verbund um das ganze Thema Lungenerkrankung. Und da ist natürlich Rauchen ein ganz großer Auslöser, gemeinsam für die Menschen und die Betroffenen gut zu bearbeiten. Diesmal auch aus diesem Grund eine bisschen längere Vorrede. Aber jetzt wollen wir gleich mal einsteigen mit der ersten Gesprächspartnerin. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Frau Karger.
Herzlichen Dank und schönen guten Tag.
Sie selber sind in Ludwigsburg tätig, unserem Partnerkrankenhaus dort, in der Pneumologie und sind selber, bringen viel Erfahrung mit, wenn man es mal so sagen möchte, mit dem Thema Rauchen. Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen? Wie sind Sie mit dem Thema in Berührung gekommen?
Also ich muss dazu sagen, ich bin selber über 20 Jahre lang starke Raucherin gewesen und habe das Rauchen eigentlich auch immer genossen, bis man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man merkt, okay, das tut mit dem Körper einfach nichts Gutes. Und habe dann selber auch versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, ohne Anleitung, ohne Unterstützung, bin kläglich gescheitert, mehr als einmal. Und hatte dann tatsächlich vor 2 Jahren die Möglichkeit, durch das Klinikum Ludwigsburg und die Qualifizierung zum Lungenkrebszentrum die Weiterbildung zur qualifizierten Tabakentwöhnung zu besuchen und habe mir das Ganze dann so als Ansatz genommen, doch selber nochmal zu probieren, mit dem Rauchen aufzuhören und zum Glück tatsächlich erfolgreich.
Das ist schon mal sehr super und schon mal motivierend, hoffentlich für viele. Aber vielleicht nochmal zum Anfang. Sie haben ja gesagt, Sie haben angefangen und das war eigentlich auch ganz gut. Also hat Ihnen jetzt auch am Anfang gefallen oder war gut? Wie hat's denn gestartet? Gibt's da sowas, was Sie auch kennen, wie es oft so startet?
Tatsächlich war es so, wie man es ganz, ganz oft hört im Jugendalter. Man kommt in eine Gruppe rein. Damals war das ja noch hoch angesehen, das Rauchen, und es war super cool. Und dann wurde einem so die erste Zigarette angeboten und man dachte so, okay, ich möchte ja schon irgendwo dazugehören. Und so hat das Ganze tatsächlich dann angefangen. Also wirklich so diese klassische Thematik, die man einfach sehr, sehr oft hört.
Und Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet. Sie haben gesagt, irgendwann mal gab es einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, jetzt ist es nicht mehr so cool oder irgendwas. Merkt man dann doch, dass es nicht nur positive Aspekte hat? Was war denn das für ein Punkt?
Das war bei mir tatsächlich der Sport. Ich mache sehr viel Sport, sowohl Ausdauersport als auch Kraftsport. Und irgendwann kam dann schon der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, die Leistungsfähigkeit lässt nach. Und das konnte man dann schon sehr gut mit dem Rauchen in Verbindung bringen. Man hat ja mal Abende, wo man weggeht oder unterwegs ist und dann ein bisschen mehr raucht. Und dann merkt man schon am nächsten Tag, ich bin nicht so leistungsfähig. Dazu kommen natürlich die normalen Themen wie Raucherhusten morgens, man schläft nicht mehr ganz so gut. Mhm. Also man merkt schon, dass es Auswirkungen auf den Körper hat.
Mhm. Und dann haben Sie gedacht, ja, also irgendwie will ich das eigentlich gar nicht unbedingt so haben.
Genau.
Und haben ja dann auch gesagt, Sie hatten schon mal ein paar Versuche, das Ganze zu beenden, richtig, die nicht ganz so erfolgreich waren. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen die Menschen mitnehmen.
Also man hat sich dann zum Kontext gesetzt, ich höre jetzt auf, ich möchte das Ganze nicht mehr, ich merke, dass es meinem Körper nicht gut tut, ist dann aber ohne Plan rangegangen, hat dann einfach gesagt, okay, ich lege morgen die Zigaretten weg und ich werde es schon durchhalten. Man hört es ja auch sehr oft von der Gesellschaft, du musst nur 2 Wochen mal durchhalten und dann ist das Thema erledigt. Und es war aber einfach nicht so. Es kamen dann die Entzugserscheinungen, man wurde nervös, man hat eine innere Unruhe gehabt und dann früher oder später dann doch wieder zur Zigarette gegriffen.
Das ist ja dann schon auch wirklich eine Sucht. Das ist ja nicht eine Charakterschwäche, um da gleich mal das ganz direkt drauf einzugehen, sondern das ist ja auch eine körperliche Abhängigkeit.
Richtig, und das ist das, was also mir damals in diesem Entwöhnkurs oder mit dieser Qualifizierung zur Tabakentwöhnung mir persönlich sehr viel geholfen hat, einfach auch mal zu hören, ich bin nicht nur mental schwach und kann nicht einfach die Zigarette weglegen, sondern ich habe hier wirklich auch einen körperlichen Aspekt, eben diese Sucht, diese Entzugserscheinungen, die entstehen, wenn ich das Nikotin dem Körper vorenthalte. Und es liegt nicht nur an meiner mentalen Schwäche. Und dadurch habe ich tatsächlich auch Kraft daraus geschöpft, zu sagen, okay, ich weiß jetzt, es ist nicht nur meine mentale Schwäche, sondern es ist hier wirklich was. Und wie kann ich mir selber denn jetzt helfen, davon loszukommen, ohne wieder rückfällig zu werden?
Ganz wichtiger Aspekt. Sie haben am Anfang, vielleicht ist das auch nochmal spannend, gesagt, eine Zeit lang war das eigentlich ganz gut und da haben Sie auch noch gar nichts gemerkt. Können Sie das ein bisschen zeitlich einordnen, nach wie vielen Jahren es dann so war, dass Sie gesagt haben, irgendwas ist doch nicht so gut?
Schwierig, das wirklich jetzt so zeitlich einzuordnen, aber tatsächlich im Jugendalter hat man so gar nichts davon gemerkt. Da gab es noch keinen Raucherhusten, noch keinen Leistungseinbruch. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, so ab Anfang, Mitte 30 ging es dann für mich wirklich los, wo ich es dann wirklich gemerkt habe.
Ist ja auch nochmal wichtig, vielleicht auch für junge Leute, die uns zuhören, dass man, wenn man anfängt und noch nichts merkt, dass das nicht heißt, dass das immer so bleibt. Das finde ich schon nochmal einen wichtigen Aspekt auch.
Ganz genau. Klar, dauert es seine Zeit, bis die Lunge dann wirklich diesen Schaden davonträgt, dass man das wirklich auch körperlich merkt. Trotzdem ist es natürlich so, jede Zigarette, die ich rauche, fügt meiner Lunge einen Schaden zu. Egal, ob ich die jetzt mit 20 rauche und nur 2 Zigaretten geraucht habe oder ob ich mit 40 dann merke, ich habe hier körperliche oder mit 35, ich habe hier körperliche Beschwerden. Also jede Zigarette schadet einfach.
Es ist ja jetzt spannend, weil Sie jetzt in diesem Bereich beruflich auch tätig sind in Ludwigsburg und wie ist denn das für Sie jetzt, wenn Sie sozusagen auf der Seite sitzen, wo Patientinnen und Patienten kommen, die rauchen und geraucht haben oder immer noch rauchen? Wie erleben Sie denn das jetzt aus Ihrer Sicht und persönlichen Erfahrung?
Es ist immer eine sehr spannende Begegnung, weil oftmals mein Chef hat seine Patienten in der Sprechstunde, er filtert die dann raus. Auch schon fragt er die Patienten, ob sie denn wirklich gewillt sind, aufzuhören mit dem Rauchen. Trotzdem landen immer wieder Patienten bei mir, die dann schon quasi mit verschränkten Armen vor der Brust da sitzen, so nach dem Motto, ja, sie können mir jetzt viel erzählen, aber sie haben ja eh keine Ahnung. Und das merkt man im Gespräch immer recht schnell. Und sobald man den Patienten aber dann sagt, ich weiß, wie sie sich fühlen, ich habe diesen Weg selber hinter mir, kriegt man sehr schnell einen doch sehr menschlichen Zugang zu den Patienten und ein offenes Ohr. Und deswegen ist es immer sehr, sehr spannend, dann sich mit den Leuten zu unterhalten, auch die Geschichte mal zu hören, die eigene Geschichte zu erzählen. Und man merkt immer sehr schnell, wie dann doch Hoffnung in den Patienten aufkeimt, weil viele einfach schon ja auch erfolglose Versuche mit dem Rauchstopp hinter sich haben.
Ja, das ist ja dann ein großes Geschenk für die Menschen, die dann da als Patienten kommen, wenn sie da nochmal auf einer ganz anderen Ebene verstanden werden. Das ist ja dann schon toll, dass sie da an dieser Stelle auch sind.
Genau, und ich freue mich einfach auch, wenn ich da den Zugang finde und den Leuten einfach wirklich auf einer anderen Ebene das Ganze erklären kann, ihnen helfen kann und dann auch irgendwann die Rückmeldung tatsächlich schon von einigen Patienten bekommen habe. Ich habe es geschafft, ich habe aufgehört und das motiviert wahnsinnig.
Ja, das ist ja toll. Da sind Sie dann fast schon eine kleine psychologische Anlaufstelle, wo man dann sich nochmal anders verstanden fühlt, ja, und nicht nur dann in dem Setting der Krankheit ist, sondern nochmal jemanden hat, der sie versteht. Das
man
ist
versteht
toll.
Halt tatsächlich auch wirklich, warum die Leute rauchen, weil es ist ja nicht nur so, dass die Zigarette schmeckt, die schmeckt nicht, das sind wir ganz ehrlich, sondern viele suchen sich da ja ihre kleinen Inseln, ihre kleinen Ausflüchte. Mhm. Wenn man aber selber nie geraucht hat, kann man das nicht nachvollziehen. Mhm. Und ich denke, das ist für die Patienten oftmals sehr wertvoll, dass man da einfach verstanden wird.
Ja, ich habe tatsächlich nie geraucht und irgendwann habe ich gedacht, ich muss das jetzt mal irgendwie machen und weil ich gedacht, ich muss das mal wissen, wie das ist, und ich habe mich dann so dämlich angestellt, ich weiß gar nicht, also ist bei mir war irgendwie das Rauchen, wusste dann gar nicht, wie ich es genau machen soll, war dann irgendwie relativ unerfolgreich, da war ich dann auch schon 30 und habe mich dann irgendwie komisch gefühlt, dass ich das noch nie ausprobiert habe und nicht weiß, wie das ist. Mich hat gerettet, glaube ich, weil dieses Thema in der Jugend, dass ich sehr viel Sport, Leistungssport gemacht habe damals, und da wäre das irgendwie von der Peer Group her
passt das gar nicht
dazu.
Richtig. Genau. Aber das ist halt oftmals genau diese Thematik. In welchen Freundeskreis rutscht man rein? Und heute ist es nicht mehr ganz so populär, wie es damals in meiner Jugend noch war. Da war es dann halt wirklich...
So alt sind Sie noch gar nicht. Die Hörerinnen und Hörer sehen Sie jetzt nicht, aber...
Nein, also ich bin 42 aktuell, aber trotzdem, als ich eben in dieser Jugendzeit war, da war Rauchen noch wirklich das Coolste. Gott sei Dank kommen wir heute so Stück für Stück davon ein bisschen weg, durch die Aufklärung eben.
Aber gibt da nicht noch einen Hype, vielleicht noch, um dieses kleine Thema noch mit aufzugreifen, von diesen E-Zigaretten, die nach Himbeer, Rhabarber, ich weiß nicht, nach was das manchmal stinkt. Aber das macht ja so einen ganz netten, fröhlichen Eindruck. Die Verpackungen sind hübsch gestaltet das sieht dann so harmlos aus.
Genau, das sind diese sogenannten Vapes, die gerade unter den Jugendlichen ganz, ganz viel unterwegs sind. Sind, vor allem, weil die teilweise auch nikotinfrei angeboten werden.
Ja, genau.
Und ja, das ist tatsächlich wieder was gerade aufkeimt. Aber da sind wir auch in der Aufklärung schon. Wir hatten vor einer Weile jetzt wieder eine Veranstaltung in Bietigheim in der Berufsschule, wo wir auch gleich schon versucht haben, den Jugendlichen mitzuteilen, dass ja, die schmecken besser, aber die schaden der Lunge ganz genauso wie eine Zigarette auch.
Ja. Nochmal ganz wichtiger Hinweis. Vielen, vielen Dank, Frau Karger. Das
sehr
war
gerne.
Super spannend und herzlichen Dank, dass Sie da auch ein bisschen so persönlichen Einblick uns in Ihre Rauchgeschichte gegeben haben.
Gerne.
Ich freue mich jetzt, Herrn Michael Böckeler hier zu haben. Er ist Pneumologe in den Medius-Kliniken, gleich in unserer Nachbarschaft, und wir wollen uns mal gemeinsam ein bisschen angucken, was denn das Rauchen so tut im Körper, was denn der Rauch, den ich da einsauge, bewirkt. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was denn das Rauchen so ausmacht. Weil wir haben ja gerade gehört, am Anfang merkt man da ja noch gar nichts davon eigentlich. Und es dauert ein bisschen, bis man da Auswirkungen persönlich spürt. Aber vielleicht gibt es die trotzdem ja schon.
Ja, ganz sicher. Also im Zigarettenrauch ist ja nicht nur Nikotin, was einen abhängig macht, sondern es sind viele, viele andere Bestandteile. Und da muss man dann überlegen, wenn man raucht, geht's ja den Weg in die Lunge runter. Und da ist der direkte Kontakt mit den Atemwegen wichtig, also die Stimmbänder, der Kehlkopf, dann die Atemwege und dann die Lunge als ganzes Organ. Da kriegt man natürlich nicht sofort irgendwelche Schäden, außer dass man vielleicht fürchterlich husten muss, wenn man anfängt zu rauchen. Sondern das sind dann längerfristige Folgen, die sich da verändern, dass sich das Gewebe, das immer Kontakt mit dem Rauch hat, verändert. Und am Anfang kann es dann einfach zum chronischen Husten kommen, so wie es die Kollegin vorher schon gesagt hat, weil sich die Atemwege entzünden und die bilden dann viel mehr Schleim als normal und die Schleimhaut verdünnt sich. Die Flimmerhärchen, die eigentlich den Schleim aus der Lunge transportieren sollen, die gehen mit der Zeit kaputt und die bleiben dann auch kaputt. Und das heißt, man bekommt immer mehr mit dem Atmen Probleme.
Aber husten muss ich dann irgendwann nicht mehr, weil
doch, husten schon noch, weil der Schleim trotzdem ein Stück weit nach oben kommt. Und dann merkt man, wie viel Schleim man überhaupt in der Lunge hat. Nur der normale Schleimtransport, der funktioniert dann nicht mehr so gut.
Okay.
Ja. Und die Bestandteile, die man da einatmet, das sind oftmals, das wissen auch viele nicht, das sind Schwermetalle, da gehört Blei dazu, Arsen, das ist ja alles hochgiftig, was man da einatmet, und das schädigt eben die Lunge kurzfristig als Reiz, aber auch längerfristig, dass sich daraus dann auch Tumore bilden können. Hm. Und zwar überall, wo der Rauch hinkommt, im Mund, Zunge, Kehlkopf und Lunge dann selber. Mhm. Und natürlich das Nikotin, was im Zigarettenrauch mehr oder weniger drin ist, kommt ja auf die Technik drauf an, wie man raucht. Das führt natürlich auch zu Veränderungen. Und zwar verengt es die Blutgefäße. Mhm. Und das merkt man wahrscheinlich ganz schnell, wenn man Zigarette raucht, dass die Finger ein bisschen kalt werden. Aber auch chronische Veränderungen kommen dann, also zum einen die Gefäßverengung, aber auch Gefäßveränderungen in der Gefäßwand. Das heißt, die verkalken leichter, die werden enger. Mhm. Und da kann man leichter Probleme mit den Gefäßen haben, eigentlich an jedem Organ im Körper, aber besonders ausgeprägt natürlich im Gehirn, am Herz, Niere und in den Beinen oder in der Arme, dass man so, man sagt, periphere Verschlusskrankheit bekommt, also so Arterienverkalkung mit Verengung, die dann die Durchblutung der Beine oder der anderen Organe deutlich einschränken. Mhm. Und das ist natürlich auch ein länger wirender Prozess, das kriegt man nicht mit 20, das kriegt man dann eher später, wenn man beim Rauchen dann natürlich bleibt. Viele Dinge werden besser, wenn man mit dem Rauchen aufhört, aber nicht alle. Also da kann man das nicht vollkommen zurückdrehen, auch wenn man aufhört mit Rauchen. Und man muss natürlich auch sagen, die Giftstoffe, die man einatmet, die wirken dann nicht nur in der Lunge. Man weiß, dass andere Organe darunter auch leiden, zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse, die Blase, wenn man darüber auch vieles ausscheidet. Und das kann die Blasenwand auch längerfristig schädigen.
Und die Haut ist ja auch noch so ein Thema.
Ja, ich habe es vergessen. Genau, die Haut, die kann natürlich, oder sagen wir mal so, nicht die Haut allein, sondern die Alterungsprozesse im Körper, die laufen schneller ab. Und das sieht man halt schneller an der Haut.
Ja, genau.
Dass die nicht mehr so schön glatt und rosig ist, sondern vielleicht ein bisschen andere Farbe bekommt und nicht mehr ganz so attraktiv ist. Das stimmt. Ja,
genau. Da gab es nämlich mal eine Kampagne, wo man sein Bild einscannen konnte und dann einen Filter drüber legen, wenn man raucht, wie man dann in 10 Jahren aussieht und wenn man nicht raucht. Und das konnte man in 10 Jahresschritten weiter abbilden und dann sollte das sozusagen die jungen Menschen und die jungen Frauen davon abhalten, mit dem Rauchen anzufangen. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie erfolgreich das war, aber deshalb habe ich das mit der Haut noch so gut in Erinnerung.
Ja, also es sind viele Dinge, die man erst wirklich Jahre später sieht.
Ja, genau.
Und das ist ja gerade für die Leute, die jung sind, das ist denen natürlich nicht egal, aber da merkt man halt nichts sofort und das kommt erst später und dann ist das bedingt rückbildungsfähig.
Ja, wenn Sie jetzt als Pneumologe eine Lunge sich anschauen dürfen müssen von jemandem, der 20 Jahre geraucht hat, wie sieht die denn aus? Kann man das irgendwie beschreiben?
Also wenn man endoskopisch reinschaut, sieht man das ganz gut. Dann sieht man, dass die Schleimhaut wirklich viel dünner ist und es gibt so kleine Aussackungen oftmals an den Atemwegen und dass deutlich mehr Schleim in den Atemwegen steckt als beim Gesunden. Und das ist sehr augenfällig. Und wenn man natürlich jetzt Röntgenbilder oder computertomografische Bilder sieht, dann sieht man auch chronische Veränderungen, dass die Lunge, wenn die so chronisch entzündlich verändert ist, da geht die Luft leichter rein als wieder raus. Das heißt, die Lunge überbläht mit der Zeit. Und das kann man im Röntgen sehen. Das heißt, wie ein Luftballon, den man zu stark aufpustet. Und das merken die Leute dann auch, dass sie so kurzatmig werden.
Ah, das ist ja spannend, dass dann die Luft zwar reingeht, aber nicht mehr so gut rauskommt.
Ja, weil die Atemwege sind zu eng. Die sind entzündlich verschwollen.
Ja, okay.
Und dann bleibt immer ein kleiner Bestandteil Luft mehr drin. Und das merkt man aber auch erst mit der Zeit. Und das
spannend.
Kann dann doch stärkere Kurzatmigkeit bedingen. Ja.
Ah, sehr interessant. Sie haben vorher gesagt, wenn man aufhört, dann kann sich auch wieder Entwicklungen, die körperlich sich verändert haben, in gewisser Weise zurückbilden, aber nicht ganz. Vielleicht können Sie uns da nochmal mit auf den Weg nehmen. Wenn ich jetzt dann 20 Jahre geraucht habe und jetzt aber aufhöre, welche Benefits habe ich denn dann?
Also das mit der Atmung wird ganz sicher besser. Das beschreiben viele, weil dann ist dieser dauerhafte Reiz auf die Atemwege weg und dann können sich die Schleimhäute wieder, sagen wir mal, normalisieren. Die Entzündung geht da weg, die Schwellung geht da weg und dann hat man weniger mit dem Atmen vor allem Probleme und ist viel besser belastbar. Das sagen viele. Mhm. Auch das mit dem Husten hört dann auf oder wird viel besser. Mhm. Und auch, das ist nicht bei jedem gleich mit der Verschleimung. Da sagen auch viele, dass das mit dem Schleim viel, viel besser geht. Mhm. Und dass sie morgens nicht aufwachen und erstmal feste abhusten müssen, sondern dass das ganz normal wieder geht. Mhm. Dass man auch Treppe wieder hochlaufen kann, ohne kurzatmig zu werden. Mhm. Das ist natürlich jetzt die Maximalvariante. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel auch gern Sport macht, das merkt, schon nach kurzer Zeit kann ich viel besser durchatmen und bin viel leistungsfähiger. Das merkt man schnell. Mhm. Bei vielen bessert sich das mit der Haut auch wieder. Mhm. Wobei das nicht immer vollkommen sich normalisiert. Mhm. Und was dann leider auch nicht vollkommen weggeht, sind diese Gefäßveränderungen. Da bleiben viele vorhanden, aber die werden nicht schlechter. Das ist ja das Wichtige, dass man weiß, wenn man aufhört, werden viele Veränderungen nicht schlechter, sondern das bleibt so oder wird etwas besser. Mhm.
Da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz die Frau Karger reinholen, weil sie es ja geschafft haben und aufgehört haben. Was ist denn bei Ihnen dann große Veränderung gewesen?
Also tatsächlich ist es die Atmung. Also wie gesagt, ich mache viel Ausdauersport auch. Bevor ich aufgehört habe, war so nach 3 Kilometer Joggen, war wirklich die Grenze schon erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt einfach keine Luft mehr. Heute ist das überhaupt kein Problem mehr. Also 5, 6, 7 Kilometer sind locker drin. Und das merkt man wirklich, wirklich schnell. Also nach 6 Wochen habe ich wirklich schon eine deutliche Veränderung gemerkt. Mhm. Und dahergehend, ich kann es nur empfehlen.
Mhm. Ja, super. Wie ist denn noch mal kurz zu Ihnen, Herr Böckeler, wie ist denn Ihre Erfahrung, wenn Menschen zu Ihnen kommen, kommen die ja, weil sie irgendein Problem haben, nicht nur, weil sie rauchen, sondern kommt ja nicht jeder Raucher einfach zu Ihnen, sondern da hat man ja dann schon irgendein Symptom, das einem nicht mehr so gut gefällt oder nicht gut tut. Wie ist denn dann da die Motivation zu sagen, oh, Rauchen, ich höre es jetzt auf? Wie erleben Sie das bei den Patienten?
Ja, das ist unterschiedlich. Viele wissen, oder eigentlich wissen ja alle, dass Rauchen nicht gesund ist.
Ja.
Aber für jeder sagt ja für sich, das betrifft mich weniger als vielleicht den anderen. Mhm. Aber viele sehen dann schon, ich habe so Husten und Kurzatmigkeit, das muss anders werden. Mhm. Und da ist natürlich die Motivation sehr hoch. Mhm. Und man kann auch immer sagen, man kann immer mit dem Rauchen aufhören. Da gibt es keine Schwelle, wo man sagt, ab da geht's nicht mehr oder ab da geht's, sondern das ist immer möglich.
Es lohnt sich immer.
Es lohnt sich immer. Mhm. Und man kann den Leuten dann auch sagen, was für einen Vorteil das bringt. Mhm. Und daher kann man den meisten, die kommen mit Beschwerden, schon sagen, durch den Rauchstopp wird es auf jeden Fall besser. Mhm. Manche Dinge nicht, aber viele Sachen werden besser.
Ja, es ist nicht jeder Helmut Schmidt. Das ist ja unser deutsches Paradebeispiel für alle, die sich, die hoffen, dass das Rauchen vielleicht doch nicht so schlimm ist.
Ja, was man auch sagen muss, für viele ist ja so, der Griff zur ersten Zigarette am Morgen ist schnell. Und nicht nur, weil sie sagen, das wollen sie, sondern weil das die Sucht erzwingt. Und das finde ich das auch schön, wenn man morgens aufwacht und man sagt, ich muss das nicht oder ich brauche das nicht. Und das ist, glaube ich, dass man nicht abhängig ist und nicht gezwungen ist, was zu tun, was man eigentlich gar nicht möchte.
Super. Vielen, vielen Dank. Das waren schon mal sehr, sehr, sehr wichtige Einblicke. Ja, ich freue mich, dass im Rahmen des Lungenkrebszentrums jetzt nochmal Zuwachs an Gesprächspartnern da ist. Zum einen der Herr Dr. Thomas Kürres, er ist bei uns am Klinikum Esslingen Chefarzt der Thoraxchirurgie. Hallo Herr Kürres.
Hallo Frau Dietze.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben uns schon jetzt viel unterhalten über Rauchen und was das Rauchen für Schäden im Körper anrichten kann. Und manchmal sind die Schäden dann doch groß und größer, als man das wahrscheinlich selber gerne möchte. Und dann kommen die Chirurgen ins Spiel, um dann unter Umständen eben operativ oder mit anderen Therapiemethoden eingreifen zu müssen. Und da ist die Lunge, wenn die geschädigt wird, ein großes Feld, in dem Sie dann tätig werden als Thoraxchirurg. Wie sieht denn so ein Eingriff aus? Ist der immer nötig? Kann man das immer operativ lösen, das Problem eines Lungenkarzinoms?
Wir können es leider nur in sehr frühen Fällen lösen. Den meisten Patienten mit einer Lungenkrebserkrankung können wir ja gar nicht mehr helfen, weil die Krankheit zu spät erkannt wird. Wir haben keine Nerven in der Lunge, wir spüren nicht, wenn da was wächst. Und nur solche Untersuchungen wie zum Beispiel so eine Computertomographie kann zeigen, ob da in der Lunge etwas wächst. Meistens sind es Zufälle, die dazu führen, dass so eine Computertomographie gemacht wird. In kurzer Zeit bekommen wir auch eine Lungenkrebsvorsorge, so wie beim Brustkrebs oder beim Darmkrebs. Aber momentan haben wir das noch nicht. Und die, die zufällig entdeckt werden im frühen Stadium, die können wir dann noch operieren.
Also da ist dann gar nicht spürbar für mich, so wie bei der Leber, da merke ich ja auch nichts. Also es gibt Organe, die sich stumm verhalten sozusagen und dann teilweise zu spät ist, dass sie noch rettend eingreifen können.
Ja, so ist es. Die Lunge ist im Grunde ein stummes Organ. Wir benutzen die täglich viele tausend Mal, aber wir merken eigentlich gar nicht, dass sie da ist.
Gibt es da so eine Richtlinie, wo man sagen kann, wenn man so und so lange raucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich bösartige Veränderungen ergeben, hoch?
Da gibt es natürlich sehr gute Zahlen dazu, weil Millionen Menschen auf der Welt rauchen. Und die Lungenkrebserkrankung zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Menschen. Und man geht davon aus, dass wenn jemand 20 Jahre geraucht hat, dass er ein etwa 30 Mal höheres Risiko hat für die Erkrankung. Das heißt, der Nichtraucher kann die Erkrankung auch bekommen. Ja, das wäre das einfache Risiko. Aber wenn ich 20 Jahre geraucht habe, dann erhöhe ich mein Risiko relevant um das etwa 30-fache.
Ja, es sind ja schon relevante Zahlen. Da wäre es ja sinnvoll, wenn sich die Raucherinnen und Raucher auf jeden Fall dann um eine selbstpräventive Vorsorge kümmern würden, dass sie rechtzeitig dann mal ihre Lunge checken lassen. Aber sowas ist bei der Krankenkasse wahrscheinlich nicht vorgesehen.
Genau, das geht ja mit Kosten einher. Und wir haben ja bei anderen Tumorformen, zum Beispiel bei Brustkrebs oder beim Dickdarmkrebs, eben auch solche Vorsorgen. Und ich glaube, Vorsorge gehört zur Medizin dazu und die Krankenkassen sollten das übernehmen. Und momentan wird ja auch gesundheitspolitisch an einem Plan gearbeitet, dass diese Vorsorge in Zukunft von der Krankenkasse übernommen wird.
Und wenn es jetzt so ist, dass Sie aber operieren können, wie läuft denn so eine Operation ab? Was ist denn da wichtig zu wissen für den Patienten, für die Patientin? Bringt es da noch was, mit dem Rauchen aufzuhören, oder ist jetzt eh schon alles egal?
Es ist gar nicht egal. Für uns Lungenchirurgen, aber für alle Chirurgen ist ein Patient, der bis zu einer Operation raucht, ein ganz hohes Risiko. Also wir wissen, dass das schwierig ist, aber wir würden uns natürlich am liebsten wünschen, dass wir nur Nichtraucher operieren. Aber wir wissen, dass wenn die Leute wenigstens ein oder zwei Wochen vor der Operation aufhören oder auch nur reduzieren, dass die wesentlich besser nach der Operation wegkommen.
Und woran liegt das?
Das liegt in allererster Linie am Herzen. Wer mit dem Rauchen aufhört, hat ein geringeres Risiko für die Narkose. Das Herz erholt sich sehr schnell, wenn man mit dem Rauchen aufhört. Aber auch die Lunge reinigt sich, der Schleim geht aus der Lunge raus. Und was man meistens vergisst es, die Heilung der Wunde, die ist bei Rauchern viel schlechter. Das kann man in allen Formen von Chirurgie sehen, also Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Bauchchirurgie, Lungenchirurgie, überall ist das Gleiche. Wir wissen, Rauchen verengt die Gefäße und die Durchblutung ist wichtig, damit die Wunde heilt. Und wenn die Durchblutung schlechter ist, ist auch die Wundheilung schlechter. Und so gibt es viel mehr Vereiterungen von Wunden oder klaffende Wunden bei Leuten, die rauchen. Das ist leider so.
Also ist es ja für alle wichtig, dann nicht zu rauchen. Und dann ist es aber für mich ja sehr motivierend, wenn Sie sagen, schon zwei Wochen vorher bringt's noch was. Also nicht zu sagen, naja, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, jetzt ist eh schon zu spät, sondern tatsächlich auch die kurze Zeit vor einem Eingriff ist schon wertvoll.
Also wenn ich Kontakt habe mit Patienten vor der Operation, zum Beispiel in der Sprechstunde, spreche ich das Thema Rauchen immer an, weil ich weiß, dass es wichtig ist. Ich habe selber früher 20 Jahre geraucht. Ich weiß, dass es aufhören schwierig ist. Ich habe auch 3 Versuche gebraucht. Aber manchmal ist es so, wenn die Operation ansteht, dass die Leute dadurch eine Motivation haben oder jetzt endlich die Kraft zu sagen, jetzt lasse ich's. Ich möchte, dass meine Operation gelingt. Ich habe die Erkrankung, die vielleicht mit dem Rauchen zusammenhängt. Das gibt mir jetzt die Kraft und die Überzeugung aufzuhören. Und deswegen spreche ich das immer an.
Ja, unbedingt. Ein wichtiger Part um die Operation herum, jetzt komme ich zu meiner 4. Gesprächspartnerin, ist die Atemtherapie. Ganz herzlich willkommen, Katja Soldo. Sie sind jetzt aus Göppingen von den Alpfilz-Kliniken und dort als Atemtherapeutin tätig. Und das ist jetzt nochmal spannend. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen in Ihre Welt mit. Wo sind Sie dann tätig und wirksam beim Thema Rauchen und bei den Patientinnen und Patienten? Wo kommen Sie ins Spiel sozusagen?
Ja, erstmal hallo. Freue ich mich auch sehr, dass ich jetzt hier sein darf und da einfach auch noch mal ein bisschen Patienten mitnehmen darf, vielleicht auch mehrere erreiche. In meiner Arbeit als Atmungstherapeutin bin ich unterwegs auf der Pneumologie sowie auch bei den postoperativen thoraxchirurgischen Patienten und auch auf der Intensivstation. Und natürlich haben wir viele Patienten mit einer Raucheranamnese, also die einfach rauchend auch schon ihre Erkrankungen erhalten durch das Rauchen. Und wenn die in der Intensivstation landen, haben die natürlich eine hohe Motivation aufzuhören und wissen aber oft nicht, wie sie das anfangen sollen, haben dann eben auch ihre Ängste, die sie dann dort eben auch mir mitteilen im Gespräch, wenn ich dort vor Ort bin. Und da können wir ganz gut drauf eingehen und erstmal schauen, sind denn das für Ängste, was sind denn das für Komplikationen, die vielleicht kommen, wenn die aufhören möchten und wie können wir denen begegnen. Und wenn man dann denen mit an die Hand gibt, dass man eben hier das Ganze organisiert, vielleicht besser in den Griff bekommt. Viele berichten ja auch schon, dass sie eben schon mal aufgehört haben, wie der Dr. Küris jetzt auch. Und man braucht tatsächlich vielleicht mehrere Versuche. Und ich nehme dann immer die Patienten mit an die Hand und sage, ist doch gut, du hast schon mal aufgehört, dann weißt du doch jetzt, wo deine Fallen sind. Was können wir denn gegen diese Fallstricke tun? Und aufgrund dessen können wir dann ein bisschen so arbeiten und schauen, wo können wir Punkte finden, dass jemand wieder anfängt zum Rauchen? Wovor hat er Angst? Und was kann man denn als Handlungslinie sich selber suchen, als Handlungsschema sich selber suchen, um eben diesen Fallstricken und diesen Ängsten zu begegnen?
Da gibt's ja viele Themen beim Rauchen. Das eine ist ja dann, wenn man lange raucht, die körperliche Abhängigkeit. Die Kollegin vorher hat auch erzählt, ja, das hat ja auch soziale Aspekte. Man ist in einer Gruppe, das ist dann irgendwie so üblich geworden, man gehört dann da dazu. Gibt's da auch solche Ängste bei den Menschen, dass sie dann da irgendwie dann so sozial ein Thema haben?
Auf jeden Fall, das sehe ich ganz arg oft, dass Patienten sagen, ja, wie soll ich das schaffen? Oder meine Frau raucht. Oder ich treffe mich abends immer mit meinen Freunden. Also das sind auf jeden Fall große Ängste und auch eine große Problematik. Ich denke sogar, dass das Rauchen oft ja angefangen wird. Viele berichten mir, ich habe mit 14 angefangen oder 15. Und da wird ein sehr positives Gefühl mit verbunden, weil man ist cool, man gehört jetzt zu einer Gruppe, die sich auch abhebt von den anderen. Man macht auch irgendwie was geheim, also genau, weil man ja vielleicht vom Schulhof sich entfernt und hinter der Hecke raucht. Und das sind ja alles Dinge, die einen emotional sehr positiv einfach belegt sind. Und diese positive Belegung, die muss man irgendwie so ein bisschen auch mal benennen und sagen, ja, ihr gebt ja auch was her mit dem Rauchen. Das ist ein Abschied von was Liebgewonnenem. Und da erreiche ich die Patienten oft ganz, dass sie dann sich öffnen und mir sehr viel erzählen, wann sie das Rauchen angefangen haben und warum. Und dann können wir auch gucken, okay, wann rauchst du denn überhaupt jetzt? Mhm. Und mit dem, wann rauchst du und was kannst du stattdessen tun? Also es gibt so ganz nette Ideen, dass man sagt, ja, mach den Kneipp-Espresso. Ich mag dieses Wort Kneipp-Espresso. Das ist ganz einfach. Man lässt sich so kaltes Wasser über die Unterarme laufen, wenn man das Verlangen hat zu rauchen. Also man muss sich tatsächlich organisieren und sich überlegen, was kann ich tun, wenn dieses Verlangen kommt. Mhm. Und diejenigen, die Entzugserscheinungen, die dauern so bis maximal 10 Wochen eigentlich an, die schlimmen Entzugserscheinungen. Und da kann man ganz gezielt schauen, man kann eine Nikotinersatztherapie anbieten, die man also eine Basis anbietet mit einem Pflaster zum Beispiel. Und jetzt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, ein Pflaster aufzukleben und zusätzlich, wenn man so ein schlimmes Verlangen bekommt, ein Nikotinkaugummi dann noch mit zu Hilfe zu nehmen, um erstmal diese starken Entzugserscheinungen auch abzufangen. Mhm. Genau.
Aber Begleitung scheint da ja schon dann sehr wertvoll zu sein, weil die Menschen haben wahrscheinlich dann auch einen Redebedarf erstmal. Man braucht Unterstützung oder Ersatzprodukte, ist ja dann wahrscheinlich schon sehr wertvoll und führt zu einem höheren Erfolg, wie wenn man da nur alleine sagt, okay, ab morgen lege ich jetzt die Zigaretten weg. Gibt's bestimmt Menschen, die das auch schaffen, ist auch gut, aber ist ja auch wichtig, dass es Unterstützung gibt. In Form von ausgewiesenen Expertinnen und Experten, die einem da eine Begleitung geben.
Ja, ich glaube auch, dass die Patienten da ganz dankbar sind und meistens nehmen die das schon auch mit an. Die Entwöhnungsrate selber, dass es jemand schafft, das haben sie recht. Es gibt welche, die können es einfach wirklich lassen und schaffen das gut. Und es gibt welche, die brauchen mehrere Versuche. Und es gibt natürlich eine andere Patientenklientel, die schaffen es einfach nicht oder schaffen es vielleicht diesmal nicht und dafür das nächste Mal. Ganz schön ist auch immer, die Familie mitzunehmen. Also wenn ich die Familien mittags treffe und die sagen, ja, der Opa soll aufhören. Ich hatte erst vor kurzem so ein ganz nettes Familie, da kam der Enkel und sagte, ja, der Opa soll doch aufhören, das ist so traurig und der Opa ist so krank. Und dann habe ich mit ihm auch gleich das Thema Rauchen und dass er es nicht anfängt, weil oft erlernt man das ja von seinen Angehörigen. Also man sieht einfach, Kinder von Rauchern rauchen eher. Und man hat ja auch dieses Third-Hand-Smoking, das heißt auch Rauch wird auch über Oberflächen übertragen. Das Second-Hand-Smoking, man ist im Raucherraum oder im Auto, wo geraucht wird und nimmt das Nikotin mit auf. Und dann
habe ich auch schon gehört bei Babys, wenn jemand geraucht hat
man fasst
und das in den Kleidern ist und man dann Baby auf die auf den Arm nimmt und dann überträgt sich das Baby, die, ja, das ist schon.
Es überträgt sich sogar über die Haut. Also das war auch was ich
Wahnsinn,
genau, ganz spannend fand, dass man da auch noch diese genau diese Rückstände auch mit hat auf den Oberflächen und an der Haut.
Und wenn Sie dann zu Patienten kommen in der Klinik, haben die dann nach einer Lungen-OP wahrscheinlich schon erstmal Schwierigkeiten zu atmen oder geht es dann gleich so ein- und ausatmen wie zuvor oder muss man das dann wieder mit Ihrer Hilfe nochmal lernen?
Das Atmen ist an sich bei Patienten, das stelle ich fest oder das ist so meine Beobachtung, dass das Atmen bei vielen Patienten in den Hintergrund gerückt ist und die sind sich ihrer Atmung oft nicht bewusst. Und wenn dann noch eine Operation dazu kam, dann hat man natürlich auch Schmerzen. Und atmet flacher, man liegt vielleicht eher im Bett, weil man einfach noch die Narkose auch ausschlafen muss. Und das sind dann viele Komponenten, die Atmung beeinträchtigen. Und da haben wir eben die Möglichkeit, mit Atemtrainern und auch mit der Haltung und auch mit der Möglichkeit, Kontaktatmung anzubieten, eine sanfte Mobilisation, dass man überhaupt wieder auch ins Sitzen kommt und die Lunge freier wird. Da haben wir sehr viele Möglichkeiten und das passen wir sehr individuell an auf die Patienten. Und wir schauen auch mit dann nach der Schmerztherapie, damit Patienten nicht durch ihre Schmerzen in ihrer Atmung beeinträchtigt werden. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt auch.
Das kennt ja jeder, wenn er irgendwie, dass man dann so nur noch so hechelt und gar nicht mehr wirklich tief atmet, ist ja dann wahrscheinlich, wenn man noch liegt, oft auch ein Risiko für noch eine weitere Erkrankung, sei es Lungenentzündung oder andere Probleme.
Ja, genau. Also die Lungenentzündung ist ja die eigentlich die große Gefahr von Patienten, dass sie im Krankenhaus eine Lungenentzündung bekommen. Und da gilt es natürlich dann, und das machen wir Atmungstherapeuten auch sehr gezielt, dagegen zu arbeiten und das als Prophylaxe auch schon mal zu vermeiden, dass Patienten eine Lungenentzündung bekommen.
Und wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, nach einer Operation gibt es auch Dinge, die man, außer dass man aufhört zu rauchen, sonst atemtechnisch vor einer Operation schon tun kann?
Ganz wichtig wäre eigentlich vor der Operation auch schon inspiratorisch zu versuchen, den Hauptatemmuskel, nämlich das Zwerchfell, zu trainieren, auf dass dies schön kräftig wird. Das heißt, einfach Bewegung ist das A und O, auch schon vor der Operation. Bewegung wäre auch sowas, das hilft auch die Tabakentwöhnung besser durchzuführen. Also wenn man jetzt statt der Zigarette vielleicht doch ein paar Schritte gehen würde an der frischen Luft, dann hätte man schon einen Riesenerfolg.
Ja.
Und sich vor einer Operation vielleicht gut vorzubereiten, indem man einfach draußen spazieren geht, das stärkt dann natürlich auch den Atemmuskel, also Bewegungssport an sich. Eine aufrechte Körperposition, bei der man auch die Schulterblätter nach hinten zieht und einfach mal tief durchatmet. Auch das Seufzen an sich ist eine gute Möglichkeit, auch die Last von den Schultern zu nehmen.
Wenn Sie uns jetzt hier sehen würden, würden Sie merken, dass ich alle in diesem Moment, als Frau Solder das gesagt hat, sofort die Schultern nach hinten genommen hat. Also gerne alle gleich mitmachen.
Ja, genau. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die man eigentlich schon auch vor Operation machen könnte. Man könnte auch ganz gezielt mit Einatemtrainern den Atemmuskel stärken. Das könnte man vor der Operation auch mit
nochmal unterstützen dann.
Ja.
Weil je fitter man in eine OP reingeht, je besser ist der Outcome, oder? Kann man das sagen, Herr Dr. Kürres?
Ja, das ist der entscheidende Faktor. Thoraxchirurgen haben am liebsten Patienten, die entweder Trompete spielen oder im Chor singen, weil die alles das haben, was Frau Solder sagt, ja, nämlich eine tolle Atemmuskulatur und die atmen ganz bewusst. Aber wenn wir einen Rat geben als Ärzte vor der Operation, das ist genau das, was die Kollegin sagt, gehen Sie viel spazieren. Perfekt sind übrigens auch Patienten, die einen Hund haben. Die gehen immer viel spazieren.
Genau, das kann
also
ich bestätigen.
Das ist so der ideale Patient, wäre jemand, der Trompete spielt und einen Hund hat.
Okay, aber die haben vielleicht weniger Lungenkrebs, oder? Da müsste man mal eine Statistik machen, ob die, die singen und Trompete spielen, Raucher sind oder weniger rauchen. Das wäre ganz interessant. Genau, die Statistik gibt's wahrscheinlich noch nicht. Ja, ein wichtiger Punkt noch. Wo gehe ich hin, wenn ich denke, oh, Rauchen, okay, aber ich schaff's nicht alleine? Es gibt wahrscheinlich, wenn man im Internet irgendwie recherchiert, ganz viele Stellen. Aber die Kliniken, die ein Lungenkrebszentrum haben, kann man da auch hinkommen und sich einfach mal beraten lassen? Oder ist das an anderer Stelle?
Das kommt ganz drauf an. Es gibt Kliniken, die so eine Beratungsstelle integriert haben, wobei die Klinik eher eine Notfälle oder beziehungsweise die Erkrankungen behandeln. Man findet auf jeden Fall Hilfe im Internet. Jede Krankenkasse hat eben auch das Thema Raucherentwöhnung. Also bei jeder Krankenkasse auf der Internetseite findet sich da eine Hilfe. Das sind telefonische Beratungen. Man kann auch Einzelberatungen und Gruppenberatungen über die Krankenkasse auch, wird es häufig von der Krankenkasse unterstützt. Kann man durchführen. Es gibt mittlerweile eine App, das ist die Nichtraucherhelden-App, die man hernehmen kann. Es gibt jüngere Patienten auch und Patienten, die viel mit dem Handy unterwegs sind. Und die bietet eigentlich ein ganz gutes Setting an von motivierenden Videos, von Hilfestellungen, was man tun kann, wenn man dieses Rauchverlangen bekommt. Das ist eine gute Funktion. Diese App kann man auch 3 Monate verschrieben, also die bekommt man verschrieben über Rezept. Dann hat man die 3 Monate, das kann auch nochmal auf 6 Monate verlängert werden und es bietet eine ganz gute Begleitung. Es gibt auch ein rauchfreies Telefon, das man sich hernehmen kann, wenn man eben in die Situation kommt, okay, ich habe jetzt so eine Lust und jetzt muss ich mit irgendjemand reden. Und die evaluieren eben auch nach einem Rauchstopp nochmal, wie funktioniert es denn jetzt nach 3 Monaten, wie funktioniert es nach 6 Monaten, sodass man seine Motivation hochhalten kann und dass man vielleicht auch nochmal über Ängste mit jemand sprechen kann, außerhalb seiner familiären Grenzen.
Super, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal sehr wertvoll für alle, die zuhören und Raucherinnen und Raucher sind, da nochmal drüber nachzudenken. Die gute Nachricht ist, es ist nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch kurz vor einer OP lohnt sich's noch. Die Effekte sind auf jeden Fall deutlich und spürbar. Und in einem Lungenkrebszentrum, wo so viele Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen alles dafür tun, dass die Raucherinnen und Raucher, wenn sie erkrankt sind, dann auch wieder auf die Beine kommen, ist auf jeden Fall auch nochmal hier ganz deutlich geworden. Ich wünsche Ihnen allen, sollten Sie Raucherinnen und Raucher sein, dass Sie vielleicht nochmal drüber nachdenken und einen eigenen persönlichen guten Weg finden, mit dem Rauchen aufzuhören. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.